Ich darf dich, lieber Mertin Kriewitz, du bist Pädiater und ja, seit Jahrzehnten in der Klinik tätig, bitten, dass du für unsere Aufnahme auch kurz dich nochmal vorstellst und dann dein Impulsreferat beginnst.
Ja, wehe, man nimmt hier teil und stellt Fragen. Dann kann es ja passieren, dass Georg einen gleich fragt, ob man nicht auch was beitragen könnte, sich vorstellen. Sehr höflich, sehr freundlich angefragt. Ich habe dann ja gesagt, wissend, dass auch mein Beitrag immer nur so ein Bruchstück ist aus meiner persönlichen Erfahrung. Ich wollte meine Division, dann kamen Sachen dazwischen, da komme ich nachher nochmal kurz drauf. Bin dann doch in der Kinderheilkunde gelandet, von der ich immer gesagt habe, im Studium, das mache ich bestimmt nicht, weil da muss ich die ganze innere Medizin nochmal neu für kleine Kinder lernen. Aber so sind die Wege dann manches Mal. Ich bin an einem katholischen quasi Kreiskrankenhaus von der Größe her. Bin da gelandet, als ich mein anderes Haus verlassen musste, weil da keine Perspektive mehr war und auch keine ausreichende Wertschätzung. Und kriegte im Rahmen dieser Suche, wo bleibe ich denn nun, im Satz in die Quere, Gott hat das Kleine erwählt, um das Große zu beschämen. Ich dachte, ich gehe in eine große Klinik mit allen Möglichkeiten und sonst wie. Und dann hat Gott mich eben einen anderen Weg geführt. Und da bin ich aber auch froh und glücklich geworden. Und da bin ich sicherlich auch am richtigen Platz. Mich hat das immer beschäftigt, auch Zeugnis zu geben von meinem Glauben. Und schon unser Trautext ist das Gleichnis vom Weinstock, wo es dann eben auch heißt, ich bin, oder Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und ich erinnere mich noch gut, wie der Pfarrer im Gottesdienst sagte, ja, an diesem in ihm bleiben, da werdet ihr ein Leben lang dran lernen. Und mir war das immer wichtig, dass ich nicht mein Leben splitte nach dem Motto, in der Klinik bin ich Arzt und außerhalb der Klinik bin ich Christ. Das war mir nicht schön, so wie auch Work-Life-Balance, irgendwie Arbeit ist doch auch Work, ist auch Life, auch eigentlich nicht so ganz passend ist aus meiner Sichtweise. Und ich dachte, ich mache ein paar allgemeine Sachen vorneweg und komme dann so auf das Praktische, das, was ich immer wieder noch mal so vermisst hatte, wo andere dann vielleicht ganz andere Sachen noch beisteuern können später. Ich denke, ganz, ganz wichtig ist, dass ich glaubwürdig bin als Christ. Also ich habe immer wieder, ich hatte das Glück, dass ich Jugendarbeit gemacht habe in dem Stadtviertel. Da gab es eine Hauptschule und eine Realschule und dadurch musste ich lernen, einfache Sprache zu reden. Das kommt mir bis heute, denke ich, zugute. Und also es fängt an, die Raumpflegerin zu grüßen, die Praktikanten mal mit dem Ultraschall zu nehmen, dass sie was sehen oder in die Endoskopie zu vermitteln, wo man auch als Laie noch was erkennen kann. Jede Frage einer Schwester ernst zu nehmen und nicht wegzubügeln. Oder für die ausländischen Kollegen, wir haben etliche davon, Ultraschallbefunde, wie man das formulieren kann, als Textbausteine ihnen mal vorzustellen, dass sie jederzeit darauf zugreifen können. Ich habe für viele Sachen, die nicht jeden Tag auftreten, so Diagnostiklisten gemacht, die sie abarbeiten können, damit sie nichts vergessen. Profitiere ich natürlich selber auch dann von. Also Kindeinweisung, Gedeihstörung, an was muss ich alles denken? Ich denke, so hoffe ich oder so wurde es mir auch rückgespiegelt, als bei meiner Verabschiedung ist das auch angekommen. Dann hat man auch eher die Autorität, sage ich mal, oder die Berechtigung, dann auch hier und da von Jesus mal was zu sagen. Das, warum ich aber mein ganzes Berufsleben lang bis heute im Grunde genommen leide, ist, Jesus nicht immer so präsent zu haben, wie ich das eigentlich mir wünschte. Als Arzt, da wird man ja so ja drauf trainiert, kaum berichtet der Patient oder die Eltern die Symptome, dann rattern schon die differenzialdiagnostischen Überlegungen. Ich weiß, dass Ärzte meistens innerhalb von 2 Minuten kaum einen Patienten mal 2 Minuten am Stück reden lassen. Das versuche ich anders zu machen. so wie ich auch immer als erstes auf die Kinder zugehe und die Kinder anrede und quasi bewusst die Eltern links liegen lasse, um einfach den Kontakt zum Kind zu gewinnen. Das ist nicht selbstverständlich in unserem Beruf, aber bei diesem Thema, Jesus dann unter diesen ganzen Rattern, was dann am Gedanken schon durch den Kopf geht, nicht aus dem Blick zu verlieren, habe ich auch an die Mönche gedacht, die in den Klostern mir auch ihre Stundengebete hatten. Anscheinend hatten die dasselbe Kümmernis, dass sie sich versucht haben, Strukturen zu geben, die sie irgendwie im Glauben, im Alltag festhielten. Ich habe dann versucht, mit so kleinen, ja, Lächerlichkeiten will ich es gar nicht nennen, aber kann einem so vorkommen, indem ich mit dem Gummiband um das Handgelenk gemacht habe, also was ich nicht jeden Tag habe, was mich dann, wenn ich drauf stoße, nochmal sagt, oh ja, Jesus, du bist ja da, geht hygienisch nicht so, ist so grenzwertig, ja, bei den vielen händedesinfizierenden Buchstaben in Handteller malen, einen Filzstiftpunkt auf den Handrücken oder ein Pflaster an Unterarm kleben, obwohl keine Wunde da ist. Also ich habe versucht, immer wieder mal habe ich das intensiver gemacht, dann habe ich es wieder sein gelassen, dann kommt wieder eine Phase, wo ich es gestartet habe. Das waren für mich so, ja, Hilfskonstrukte, um auf diese Weise irgendwie zu wissen, ja, du musst nicht nur in deinem Kopf da rattern, was alles jetzt nötig ist und auf das Kind gut eingehen, sondern auch Gott bitten, dass er das ja, nutzt oder wie auch immer. Ich bin natürlich in der Akutklinik und da ist es immer so, dass erstmal die Erwartung der Eltern ist, dass den Kindern auch akut geholfen wird. Und die sind dann oft auch nur ein oder zwei Nächte stationär. Also da entsteht dann auch nicht so viel Beziehung. Ja? Es entsteht Beziehung darüber, dass die Eltern sich ernst genommen fühlen in ihren Ängsten, in ihren Erwartungen, in ihren Fragen. Aber es ergeben sich in dieser kurzen Zeit nach meinem Erleben nicht so viele Anknüpfungspunkte, um über Glauben zu sprechen. Und es sind natürlich auch in der Akutklinik vor allem sehr viele kleine Kinder, also viele Säuglinge auch, sodass ich dann ja immer wieder gesucht habe, welche Möglichkeiten habe ich doch, Glauben irgendwie weiterzugeben. Ich habe mir angewöhnt, nach einer Vorsorgeuntersuchung, das ist ja die U1, die U2 dann vor allem, bevor die nach Hause gehen, die Wöchnerinnen, wenn ich dann das Zimmer verlasse, nicht mehr zu sagen, alles Gute, sondern lieber zu sagen, ich wünsche Ihnen ein gutes Einleben mit dem kleinen Gottesgeschenk. Eigentlich ist es ein großes Gottesgeschenk, aber ich sage ja, kleines Gottesgeschenk, was ein kleiner Mensch noch ist. Ich weiß nicht, wie das ankommt, da kriege ich keine Rückmeldung. Ich las mal, dass auf einer Wochenstation die Offenheit für Glauben wenig da ist, weil ja, vielleicht die schwimmen alle irgendwie in ihrem Glück, die Eltern. Alles ist komplett neu und herausfordernd. Aber auch wenn ich zum Beispiel noch mal eine Bronülle lege, ja, oder die Assistenzärzte schaffen es nicht, ich muss ran. Ich hatte selber eine Oberärztin, die das gut konnte und war froh, dass ich eine hatte. Mit der Erfahrung wird man dann gefragt. Und dennoch gibt es genügend Situationen, wo man selber auch merkt, das ist jetzt schwierig. Ja? Selber habe ich mal für mich den Satz gelernt, jede Vene ist dicker, als sie aussieht. Weil ich dachte, das ist so. Und dieses Wissen, das hilft manchmal auch. Und dennoch gibt es Situationen, wo ich sage und hinterher das bewusst auch sage, ja, das war nicht nur meine Fähigkeit, da danke ich auch Gott, dass es geklappt hat. Das muss man natürlich in der Situation auch ernst meinen. Aber es sind so ja, wo kann ich dann auch Danke sagen, wo kann ich das auch weitergeben? Und das, was ich aus ChristCare, aus der Zeitschrift irgendwann gelesen habe von einem anderen, glaube ich, Kinderarzt, der das da schrieb, dass wenn er den Kindern über den Kopf streicht und die Gelegenheit gab es für ihn häufig, wenn er nach der Fontanelle fühlt oder sonst wie, dass er das immer als Gelegenheit genommen hat, das Kind zu segnen. Das fand ich also irgendwie eine gute Anregung. Also die habe ich mir zum ganzen Teil zu eigen gemacht. Ich erzählte kurz, dass ich Manualtherapie auch mache, was das sonst so häufig an Osteopathen tun, jedenfalls hier in meiner Region. Ich habe keine chiropraktische Ausbildung oder andere. Aber dennoch, ich sage immer, Assistenten, wenn nachts ein Säugling kommt, der schreit, dann könnt ihr zu 95% Gift draufnehmen, dass der eine Blockade seines Atlas und Axis, seiner oberen zwei Halswirbel hat. Wenn dann tatsächlich nach 10 Minuten oder sonst wie auf einmal das Kind anfängt, sich zu entspannen, ich merke, der Atlas wird locker und das Kind wird ruhig, dann ja, gibt es auch die Situation, wo ich den Eltern sage, ja, ich freue mich, dass ich helfen konnte, aber sagen Sie auch, wenn Sie zu Hause sind, Ihrem Gott danke, dass Sie an den richtigen Therapeuten geraten sind. Denn anderswo wartet man mal eben Tage auf einen Termin und ich bin natürlich auch nicht Tag und Nacht im Krankenhaus, aber das ist so eine Möglichkeit, wo ich dann auch das durchaus mal so sage. Wenn ich Jugendliche habe, dann gibt es so zwei Sachen. Also ich bleibe bewusst beim Praktischen. Dass, wenn ich Zeit habe, weil ich auch die irgendwie an der Halswirbelsäule oder anders behandeln muss, dann und Ruhe ist, wo ich einfach ein bisschen Zeit brauche, dann ich bin nicht so der Smalltalk-Typ, aber ich versuche dann irgendwie einen Anknüpfungspunkt zu finden, indem ich sie frage, ja, wo bist du in den sozialen Medien unterwegs, wofür gibst du dein Taschengeld aus, um zu sehen, wo sind so Werte desjenigen, kann ich da an eine Sinnfrage oder sowas anknüpfen. Oder wenn die ein Kreuz tragen, das kommt ja manchmal vor, dann frage ich durchaus, ist es, hast du das Geschenk bekommen oder ist es dir wichtig? Also immer so ein bisschen reinhören, dass ich den auch nicht irgendwie in Bedrängnis bringen will, den Jugendlichen oder die Jugendliche. Es gibt von Manfred Siebert das Lied, das kleine Kreuz an deinem Hals. Das hatte ich mir dann mal runtergezogen. Das heißt, nein, ich hatte nur den YouTube-Link und der funktionierte dann nicht, als ich es spielen wollte. Jetzt habe ich es mal runtergenommen, aber noch nicht eingesetzt, ja, um einfach Anknüpfungspunkte da zu finden. Was öfter mir gelungen ist, gerade wenn so auch in der Akutklinik man merkt, dass da ist doch einiges an Psychosomatik mit drin. Und auch die Jugendlichen sich ja erstmal doch sehr fremd fühlen in der Umgebung, in der sie nun so zwangsweise gelandet sind, dass ich so ein bisschen salopp frage, was habt ihr denn für ein Auto? Und dann nennen die da irgendwann das, worauf hinaus will, dass sie eine Marke nennen. Versuche dann so zu sagen, ja, okay, wenn da was Kompliziertes dran ist, dann bringt es auch nicht zur ATU oder in eine freie Werkstatt, sondern bringt es eben in die passende Fachwerkstatt. Und wenn Gott uns gemacht hat, dann kannst du auch beten um, ja, und Gott, der dich gemacht hat, um Hilfe und Unterstützung zu bitten. Ich hatte früher, als ich Arztkittel trug, das war jetzt weniger, sondern kurzärmlich unterwegs sein, lieber so einen kleinen Stofftier baumeln, das war dann Löwe, weil ich dachte, da kann ich dann mal an Daniel in der Löwengrube anknüpfen, kam selten vor, fand ich mit Daniel einfacher als mit dem Schäfchen und Jesus als Hirte, das dazu, naja, so hat jeder seinen Stil und versucht, wie was von seiner Persönlichkeit her erzählbar und machbar ist. Und das, was ich die letzten Jahre relativ intensiv auch oder genutzt habe, zu schauen, was gibt's denn an kleiner Literatur zum Weitergeben zu den passenden Jahresfesten? Da gibt's ja verschiedene Verlage. Ich fand dieses Heftchen auf der Suche nach perfekten Weihnachten, was sehr, sehr gut, ich finde, die Menschen also die Suche der Menschen aufnimmt und dann vom eigentlichen Anlass erzählt oder es gibt zu Ostern das Heft, das größte Comeback aller Zeiten. Das ist natürlich immer etwas, was man braucht, also wo man hinterstehen muss hinter diesem Traktat, Booklet, oder wie auch immer. Es muss einem zum eigenen Glauben und Bekenntnis schon passen. Eine Zeit lang gab es einen sehr schönen Flyer, Friday for Future, der dann Jesus am Kreuz zeigte. Fand ich eine hervorragende Idee mit diesem Wortspiel. Aber jetzt durch diese Stellungnahme der Thunberg zum Gaza-Konflikt, da ist die Bewegung auch etwas in Verruf geraten. Habe ich das Poster dann wieder abgenommen und verteile das jetzt nicht mehr so. Die SMD hatte, weiß nicht, ob sie hatte oder noch hat, in ihrem Zeitschrift Transparent, in der Mitte immer so ein Poster mit so einem denkwürdigen Satz, den ich an meine Tür außen hingehängt habe. Und unser Krankenhaus hat auch so ein Kulturprojekt, dass man das neben den Fahrstühlen, also da, wo Leute warten oder in der Schlange in der Cafeteria, so DIN A3 große Schilder sind, wo man einen Satz oder wo irgendein Gedicht oder alles Mögliche, jeder Mitarbeiter kann sich da einbringen. Da habe ich jetzt dieses Jahr zu Weihnachten diesen Satz, weil ich den gut fand, hingehängt, also ein Posterchen selber gestaltet. Den Frieden auf Erden gibt es nur im Doppelpack. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Ja, ich fand das gut einfach. Und wir hatten dann noch eine freie Wand in der Kinderklinik. Da habe ich dann, das ist schon länger her, eine Klemmschiene anbringen dürfen und dann habe ich dieses, ihr kennt vielleicht dieses Kinderbibelbuch von Keith DeCord, also hier wo gerade der Gelähmte zu Jesus runtergelassen wird. Das habe ich farbkopiert, laminiert, zusammengeklebt und dann so ein langes Liporello aufhängen können und kann das dann so im Kirchenjahresrhythmus ein bisschen ändern. Jetzt muss ich Weihnachten endlich wieder abnehmen und die drei Könige. Das geht natürlich im kirchlichen Haus, muss man fairerweise sagen, auch einfacher. Ein anderes Thema ist das Thema Tod von Kindern. Das kommt bei uns, weil wir ein kleines Haus sind, seltener vor. Ich erinnere mich noch gut, wie ich Assistenzarzt in der Gynäkologie war und da standen morgens immer die Tabletts, wo wir Blut abnehmen mussten, Zimmer nach Zimmer sortiert und ich immer tunlichst mich gedrückt habe, in ein Zimmer zu gehen, wo eine Frau eine Fehlgeburt erlitten hatte. Weil ich einfach nicht wusste, was ich sagen sollte. Und um kein dummes Gewetsch nur zu machen, habe ich versucht, diese Zimmer zu meiden. Es ist so lange gut gegangen, dass meine Frau nach der ersten Schwangerschaft auch eine Fehlgeburt hatte und ich auf und die ja maßlos drunter gelitten hat und ich dadurch dann gezwungen war, selber mich mit diesem Thema Tod, vorzeitiger Tod von Kindern zu beschäftigen. Und eins, was ich sicher gelernt habe, ist, dass man nicht gleich eine Erklärung haben muss. Natürlich gibt es auch dafür Chromosome und sonst was alles, aber das ist ja nicht das, was Das ist nur ein Aspekt. Aber ich bin im Nachhinein froh, ja, meine Frau ist gar nicht froh mit der Erfahrung. Das hat sie unheimlich runtergerissen, bis heute im Grunde nur noch, sagt das nach. Aber dass ich mich dadurch gezwungen war, mich damit auseinanderzusetzen, das war schon was sehr, sehr Wichtiges, um auf diese Weise auch ohne zu viel Angst, sterbende Kinder, und das kommt auch bei uns vor, zu begleiten. Und die Schwestern sind immer heilfroh, wenn sie noch einen Arzt haben, der damit reingeht, der das mitträgt. Ich bin heilfroh über alle meine Schwestern, die ebenso da sich in der Thematik engagiert haben. Und dieses Zeit haben und für die Eltern da sein, ist ja auch in gewisser Weise eine Art Dienen, das wie Jesus auch den Menschen gedient hat. Und da ist in der Regel dann doch irgendwann ist der Platz da, von der eigenen Hoffnung was zu sagen. Und als letzter Aspekt jetzt in diesem Zusammenhang, letzter Satz meines Referates, was mir eine große Hilfe ist, als ich 17 Jahre alt war, da musste ich für einen Jugendgruppenleiterausweis einen großen Erste-Hilfe-Kurs machen. Und da habe ich mich hinterher gefragt, ob ich denn in der Akutsituation wohl in der Lage wäre, dann was anzuwenden, reanimieren und pipapo. Und in dieser Zeit kam dann, begegnete mir der Satz aus dem ersten Josua-Buch: Fürchte dich nicht und entsetze dich nicht, sagt Gott dort zu Josua, denn wohl ich, oh, jetzt kriege ich es gerade nicht hin, Entschuldigung, fürchte dich, entsetze dich, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir bei allem, was du tun wirst. Und diesen Satz, wenn ich dann im Rufdienst reinfahren muss ins Krankenhaus für irgendwas, ist ja irgendwie nicht immer nur dramatisch, aber den sage ich mir dann öfter auf oder bete ihn und bin dankbar, dass ich diesen Satz habe. Bin auch von der Persönlichkeitsstruktur eher ein ängstlicher Mensch, da passt mir dieser Satz ganz gut. Ist aber auch, glaube ich, das häufigste in der Bibel, der Satz, was Gott sagt, fürchte dich nicht. Lasse ich jedenfalls mal. Und habe das durchaus auch schon Kollegen gesagt, wie ich, also am Mittagstisch oder so, wenn man mal auf so eine Thematik kommt. Ja, ich habe jetzt so einen Schwerpunkt ein bisschen auf die praktischen Sachen gelegt, weil die, ja, wie kann ich Jesus bezeugen in so einer kurzen Situation? Das sind so Wege, die ich für mich gefunden habe.
Merten, hab ganz herzlichen Dank. Du hast uns eine Fülle an Ideen, an Anregungen, auch sehr persönlich, glaubhaft mitgeteilt. Vielen, vielen Dank dafür. Ich glaube, da werden wir aufnehmen, wie wir umgehen mit dem Auftrag, das Evangelium weiterzugeben, aber auch mit der konkreten Situation, in der wir gerade sind und wie, was für uns stimmig ist. Das ist bewegend, was du erzählst, und manche werden von uns vielleicht Akzente anders setzen. Und dadurch finde ich das gerade so fruchtbar, dass du so offen berichtet hast. Gibt es direkte Rückfragen an Merten, Verständnisfragen? In den Kleingruppen wollen wir sonst über unsere persönlichen Erfahrungen austauschen, am Ende auch nochmal wieder zusammentragen. Aber ist etwas unklar geblieben, dann wäre jetzt nochmal Raum für eine Rückfrage an Merten. Du hast uns wunderbar inspiriert, Merten. Vielen Dank. Ich glaube, es ist auch gut, wenn wir zu Stefan gleich weitergehen und mal aus deiner Erfahrung, aus deiner Authentizität hören. Wie gehst du um mit diesen Chancen im Sinn des Evangeliums, Herzschlag Gottes bei Kindern zu entdecken und darauf zu reagieren? Du bist dann in den niedergelassenen Bereich, also in einen anderen Bereich, auch der Akutmedizin gewechselt. Wir hören gerne dein Referat und das nehmen wir dann mit in unseren Austausch. Stefan Beer.
Ja, vielen Dank. Zunächst erstmal war es sehr interessant zu hören. Auch meiner Frau und mein Ehespruch ist der gleiche wie bei euch, wie beim Vorredner. Und es ist auch eine Erfahrung, die wir machen, dass wir beide und im Alltag immer wieder darauf hingeworfen sind, zu gucken, wie wir mit dem Herrn verbunden bleiben, um auch diese Frucht bringen zu können und zu sehen, wir können es nicht. Wir brauchen ihn, der uns hält und der uns als Dritter im Bunde sozusagen begleitet. Also nachdem ich zunächst erstmal geglaubt habe, ich wollte Karriere in der Uni machen und in der Kinderklinik und wissenschaftlicher Assistent werden, waren die Gelder plötzlich weg. Und dann hat Gott mich erstmal schon während der Weiterbildung in die Praxis geführt. Ich bin einer der ersten Weiterbildungsassistenten in Hessen gewesen und das hier in der Nordweststadt in Frankfurt. Und so bin ich da gelandet. Und deswegen ist die Praxis auch da in der Nähe, weil die mich jetzt alle schon seit 40 Jahren da kennen, sozusagen. Und diese Erfahrung nicht in der Klinik, also diese 2,5 Jahre, 3 Jahre in der Klinik waren sehr, sehr wertvoll. Das möchte ich nicht missen. Aber die Erfahrung, die ich dann in der Praxis gemacht habe, war eine grundsätzlich andere, weil durch diese kontinuierliche Beziehung, das Zusammenwachsen, auch bis hin jetzt zu Enkelpatienten, die jetzt kommen von Babys, die ich früher hatte, die jetzt ihre eigenen Babys bringen, es ist einfach eine tolle Erfahrung zu sehen, wie eine Kontinuität auch sein kann. Und es hat am Ende nachher durch diese Anfangs-Weiterbildungsphase in der Praxis eben durch Geschwister in der Gemeinde und so zu dieser Praxisgründung geführt. Seit 2002 bin ich niedergelassen in eigener Praxis und seit 2013 jetzt auch nicht mehr alleine, sondern mit einer weiteren Fachärztin und einer Weiterbildungsassistentin, die schon sehr erfahren ist. Und ich will zunächst erstmal zwei so spannende Fälle kurz berichten, die wir hatten, die deutlich machen, wie Gott eingreift. Der eine erste Fall ist ein Asthma-Kind. Ich musste leider in meiner Weiterbildung in Speyer erleben, das ist die andere Seite der Medaille, dass wir einen 11-Jährigen in der Klinik mit Asthma verloren haben. Der ist in der Klinik gestorben. Damals wollte ich wirklich aufhören. Ich habe gedacht, wir halten das nicht aus. Das war so schrecklich, diesen Verlauf erlebt zu haben, obwohl wir alles in der Klinik gemacht haben, was wir irgendwie hatten machen können, ist es trotzdem passiert. Und in meiner eigenen Praxiszeit hatten wir dann auch wieder einen 11-Jährigen, auch so ähnlich. Und wir haben über die Jahre hinweg, über Jahre hat meine Frau im Rhein-Main-Gebiet Asthma-Schulungen gemacht und wir haben so ein Setting, so eine Routine, wie geht man mit Asthma-Kindern um? Das bedeutet nicht nur die akute Versorgung, Lungenfunktionskontrollen, sondern eben auch eine Asthma-Schulung, den Asthma-Verhaltenstraining. Und über die Jahre hinweg haben wir aber auch von Gott gehört, dass wir durchaus Eltern coachen sollen, die sozusagen, wie wir denken, bis zur 11., also bis zum, sagen wir mal, 13., 14. Lebensjahr geistlich Verantwortung tragen vor Gott, indem sie lernen, für ihre Kinder geistlich Verantwortung zu übernehmen und haben dann alle 4 Wochen mit bestimmten Kindern mit chronischen Krankheiten für die gebetet. Und dann kam eine Familie, die einen frommen Hintergrund hatte, die wollte diesen Kurs, dieses unterstützende Elterngebet sozusagen von Anfang an haben, ne? Kind hat Asthma und wir sollten von Anfang an beten und das haben wir verweigert. Wir haben gesagt, machen wir nicht. Wir möchten erstmal die Routine vermitteln. Und das haben wir gemacht, haben ihm das beigebracht. Er hat gelernt, wie gehe ich mit dem Notfall um. Und danach haben wir diesen Kursus gemacht mit der Mutter und die hat für ihr Kind gebetet. Und im Rahmen dieser Gebetszeit, das überstreckt sich über ein halbes Jahr, alle 4 Wochen ein Gebetstermin, war Ostern und in dieser Osternzeit hat der Junge einen schwersten Asthmaanfall hingelegt und ist fast gestorben. Aber weil er vorher gelernt hat in der Asthma-Schulung, wie gehe ich mit dem Notfall um, hat er überlebt. Im Gegensatz zu meinem Patienten damals. Das hat mich tief berührt, dass Gott unsere Routine gebraucht hat, diesen Jungen zu coachen. Und es kam in dieser Zeit dieses Ereignisses nach Ostern heraus, dass der Vater, das wusste keiner, auch die Mutter nicht, drogenabhängig war und war oft nicht zu Hause und hat sein Geld für andere Sachen ausgegeben und hat sich nicht so um sein Kind gekümmert, zumindest aus der Sicht des Kindes und der Mutter. Der hat dann gesagt, das ist so beeindruckend, dass das gut gegangen ist. Ich mache jetzt einen, hat es öffentlich gemacht, hat seiner Frau erzählt, dass er drogenabhängig ist, hat eine Kur gemacht und ist davon freigekommen und hat sich entschieden, mehr mit seinem Kind Zeit zu verbringen. Das hat sehr dazu beigetragen, dass das Asthma nicht mehr so gravierend war, weil der Vater sich ihm zugewandt hat. Die Grunderfahrung, die wir damit gemacht haben, war, dass Gott für die Kinder sorgt, aber auch für die Beziehungen in der Familie. Und dass im Grunde das bloße Dasein, was das Resultat war von diesem Outing, der Vater war da, hat Zeit mit seinem Sohn verbracht, dieses bloße Dasein hat dem Buben gut getan und hat auch der chronischen Krankheit Linderung verschafft und seiner Lebensqualität. Die zweite Geschichte ist, ich weiß nicht mehr genau, in welchen Jahren es war. Ich denke, es war in den Jahren 14, 15, als die Flüchtlinge kamen. Es kam eine Familie, die war sozusagen ausgeforscht in Uni Frankfurt, eine Familie aus Albanien, die hatten 9 Kinder, 7 oder 8 davon waren in Albanien am Fieber, Familien, also an einer Fiebererkrankung gestorben. Und sie sind mit dem letzten Kind, das sie hatten, nach Frankfurt gekommen und wollten sich dort sozusagen Forschung und Unterstützung suchen und dann haben die geforscht und geforscht und haben nichts gefunden und haben dann gesagt, ja, jetzt wissen wir auch nicht mehr weiter. Ihr könnt ja zum Dr. Bär gehen, der wird euch weiter betreuen. An einem Dienstagnachmittag, wo wir Vertretungen haben, standen die vor der Tür, kannten kein Wort Deutsch, kein Wort Englisch. Und wir haben sie dann trotzdem reingelassen, haben einen Termin gemacht und haben am Ende nachher Freundschaft geschlossen mit denen. Sie haben einen muslimischen Hintergrund, sind aber in ihrer Familie oder in ihrem Kulturkreis durchaus mit christlichen Familien bekannt gewesen. Also sie wussten, dass man in die Kirche geht und so weiter. Also war eine gewisse Brücke da. Dieses Kind war down Kind und also ein syndromales Down-Syndrom und hat eben auch diese Fieberkrankheit gehabt. Und irgendwann haben wir den spontan, wie wir manchmal so uns haben leiten lassen, gesagt, jetzt wir bieten Ihnen eine Krankensalbung an. Auch wenn Sie Muslime sind, haben Ihnen kurz erklärt, wie das geht. Wir haben einen Termin gemacht, haben Sie Ihnen erklärt, haben das Kind, weiß gar nicht, ob was dabei war, aber ja doch, es war dabei. Also die Eltern und das Kind haben es gesegnet und haben dafür gebetet. Und von diesem Gebet an, von dieser Krankensalbung an, hat das Kind kein Fieber mehr gehabt, außer es hatte einen sinnvollen Grund, zum Beispiel Mittelohrentzündung oder ein Infekt. Es war weg, es war geheilt von dieser schweren familiären Erkrankung. Und dann war sozusagen in dieser Situation die Freude groß und jedes Mal, wenn wir es gesehen haben, haben wir uns über den Infekt gefreut, weil es war keine schwere Fieberreaktion mehr zu sehen. Und haben Gott die Ehre darüber gegeben. Es war eine einfache Situation. Wir haben einfach nur erklärt, wie man eine Krankensalbung macht. Sie waren offen darauf, weil sie ein Stück weit auch kulturell eben keinen inneren Widerstand dagegen hatten. Das Mädchen ist immer größer geworden und am Ende nachher wollte der Bundesinnenminister solche Eltern abschieben, insbesondere der Vater sollte nach Albanien zurückgeschickt werden. Und wir haben einen Brief geschrieben, dass das nicht geht, weil das Mädchen muss hier bleiben und muss hier betreut werden. Und er durfte bleiben. Auch Gott hat das gesegnet. Ein ganz einfacher, wir haben einfach nur einen Brief, einen inhaltlichen Brief geschrieben, und das Attest hat ausgereicht und das Mädchen ist heute noch da. Der Vater ist auch noch da. Sie sind immer noch zusammen da. Die Mutter ist mittlerweile tatsächlich in uns befreundeten Nachbargemeinde zum Glauben gekommen und geht regelmäßig in den Hauskreis. Diese Erfahrung war für uns auch so intensiv, weil wir gemerkt haben, Jesus begegnet uns da, wo die Armut am größten ist. Also die haben die Sprache nicht verstanden, die hatten 7 oder 8 Kinder verloren, und das letzte Kind war eigentlich ihr wertvollstes und es drohte eben auch eine Gefahr zu bekommen und ja, Gott hat sie versorgt. Und die Freude ist immer groß, wenn man diese Geschichte gemeinsam wieder Revue passieren lässt. Und wir können weiterhin immer wieder Gott die Ehre geben. Aus diesen zwei Geschichten oder so ist uns immer wieder deutlich geworden und über die Jahre und auch nach Covid immer mehr eigentlich, dass Eltern keine Zeit mehr haben, das bloße Dasein mit den Kindern zu üben. Also so wie der Vater, der sich dann geoutet hat und hatte dann endlich Zeit für seinen Sohn, für sein Asthma-Kind, und diese Eltern, die eigentlich gar mit dem chronisch kranken Fieber kriegt, die eigentlich gar sage ich mal, keine Kultur hatten, irgendwie mit dem Kind Zeit zu verbringen, sie sind am Ende nachher viel, viel intensiver mit dem Kind umgegangen, nachdem Gott ihnen auf die jeweilige Weise begegnet ist. Und das ist für uns sehr wichtig geworden in all den Gesprächen, in all dem, wie wir mit den Kindern umgehen, mit den Eltern umgehen, ihnen deutlich zu machen, wie wichtig es ist, eine Zeit am Tag zu nehmen, eine Qualitätszeit, wo sie einfach die Kinder besuchen und nicht die Kinder, die Eltern in der Küche, im Wohnzimmer und Schlafzimmer, sondern umgekehrt ein Elternteil sozusagen ins Kinderzimmer geht, sich da hinsetzt und einfach nur da ist. Und die Kinder dürfen mal eine halbe Stunde lang einfach nur ja, mit den Eltern das machen, was sie gerne machen möchten. Und zwar wirklich mit Grenzen. Also wirklich 5 Minuten vor Ende muss der Wecker klingeln, dann Zähne putzen und dann das normale Gute-Nacht-Ritual, wie auch immer die Familie das macht. Das erzähle ich sehr oft. Also das ist so ein sehr wiederholender rituelles Thema und wird sehr gut angenommen. Also ich glaube, dafür bin ich in der Region bekannt für diese Qualitätszeit, weil das immer wieder vorkommt. Und daraus entwickelt sich auch gerade nach Covid, nach diesen vielen Jugendlichen, die identitätsgestört waren, die keine sagen wir mal, genügenden Peer-Beziehungen hatten, die sehr in eine depressive Richtung abgeglitten sind, immer wieder auch mittwochs nachmittags Gespräche, wo ich einfach nur das bloße Dasein mit denen übe. Also wo ich einfach sage, ich habe jetzt mal eine halbe Stunde, ich höre dir zu und du erzählst, wie es dir geht. Und dann überlegen wir uns mal, ob wir irgendwo eine psychotherapeutische Anbindung oder irgendwas finden können, um aus dieser Misere herauszukommen. Also es gilt nicht nur den Eltern das zu sagen, sondern Zeiträume zu finden. Das haben wir versucht, indem wir mittwochsnachmittags immer Beratungsfälle haben. Das können Einlässer, Einkoter, das können auch durchaus Trennungskindersituationen sein, wo ich einfach nur versuche, da zu sein. Also ich bin nicht mehr sehr therapeutisch tätig, aber vielmehr in diesem Sinne beratend. Also dass ich versuche, eine halbe Stunde mehr als was wir im Alltag sonst schaffen, ne, wo wir auch vielleicht 2, 5 Minuten, manchmal 100 Kinder am Tag sehen und nie wirklich genug Zeit haben. Aber Mittwochnachmittag darf das sein. Aus früher, sagen wir mal, 3 bis 4 Fällen sind jetzt 7 bis 8 am Mittwochnachmittag geworden nach Covid. Und der Bedarf ist riesig groß. Freitagsnachmittags habe ich immer die neurologische Sprechstunde und die ist nicht so lange, aber auch da ist es so, dass gerade Eltern mit chronisch kranken Kindern nicht immer jemanden finden, der mal so umfassend guckt, was ist jetzt der Bedarf. Also ich bin auch als Facharzt mit meinem Schwerpunkt wahrscheinlich sehr hausärztlich tätig, indem ich immer versuche auch zu gucken, was ist jetzt gerade dran und durch regelmäßige Termine das zu vermitteln, was gerade gebraucht wird. Wir haben immer versucht, auch ein Stück weit von Anfang an die Familien, die hierher gezogen sind in diesen Stadtteil, den es ja vor 25 Jahren nicht gab. Da war Feld und dann bin ich ja dahin gekommen als Praxisdoktor für die wachsenden neuen Stadtteil. Und wir haben immer versucht, anzubinden an Vereine, an Gemeinden. Die Landeskirche hat dort eine Kirche gebaut damals. Sie hat Gemeinde gegründet. Es gab sicherlich, also selten, dass evangelische Kirche Gemeinde gegründet hat, aber bei uns im Riedberg im Nordwesten Frankfurts war das damals so. Und wir haben immer versucht anzubinden an Gruppen, um die Familien zu integrieren und um soziale Bindungen auch aufzubauen. Und dabei, weil Martin Merten, ne, so aus dem Alltag erzählt hat, wie das so konkret werden kann, Jesus zu begegnen. Tatsächlich erlebe ich das auch immer, dass ich beim Blutabnehmen bete, ja, dass ich immer sage, Herr, hilf mir, dass es gelingt, damit ich nicht 3 oder 4 Mal stechen muss. Und es ist schon so oft gewesen, dass ich das Gefühl hatte, dass der Herr mir die Hand führt beim Blutabnehmen und ich hinterher wirklich im Stillen und manchmal auch laut Danke sage, ja, weil ich so froh bin, dass er mich geführt hat. Ja. Und genauso ist es beim Impfen. Die Kinder haben ja regelmäßig, wir sind ja als Niedergelassene sehr, sehr viel am Impfen. Und es gilt immer ein bisschen die Angst abzubauen. Und ich habe mir angewöhnt, wir haben ja Zwillinge, die jetzt dieses Jahr 18 werden und die sind sehr leidenschaftliche Fußballfans. Und einer ist immer noch Bayern-Fan, was ich nicht verstehen kann, aber der andere ist immerhin schon Eintracht-Fan. Und seit vielen, vielen Jahren beschwätze ich meine Patienten über die Eintracht Frankfurt und sage immer, es ist viel besser, Eintracht-Fan zu sein, weil man muss sehr viel aushalten, wie man jetzt gerade wieder merkt, und es drauf und runter geht. Und die Bayern halten nichts aus. Ne? Die müssen immer nur Siege erleben. Und dann sage ich immer, weißt du was, ist schon vorbei. Und beim Impfen. Ne? Und dann, dies ist auch sehr verbreitet, diese Verbindung. Und zuletzt haben wir uns sehr gefreut, weil einer meiner Patienten ist mittlerweile der neue Stürmer, Younes Abdeltalib von der Eintracht, der bei uns in der Praxis war und den ich auch schon beschwätzt habe über die Eintracht. Und jetzt schießt er für die Eintracht Tore. Und das sind auch so Möglichkeiten, wie man mit den Kindern ein bisschen sozusagen einen guten Zugang finden kann und kann auf diese Weise Angst abbauen, und ich glaube, Gott gebraucht es auch, weil man, wenn man geimpft wird, nicht immer so viel zu lachen hat. Wir haben von Anfang an immer darauf geachtet, dass wir nie muslimischen Kindern Gelatine-Gummibärchen gegeben haben, sondern wir hatten immer gelatinefreie Gummibärchen dabei. Und das hat dazu geführt, dass wir sehr viel Vertrauen bei der muslimischen Community gesammelt haben. Und wir haben durch Umgang mit ihnen dazu beigetragen, dass eine sehr große, respektvolle Art entstanden ist, wie wir mit unterschiedlichen Glauben umgehen konnten. Und das hat zu teilweise sehr tiefen Gesprächen geführt über das Gottesbild. Und wenn wir sind nie sehr missionarisch unterwegs gewesen, aber wenn wir gefragt wurden, dann hab ich immer sehr gerne von meinem Papa im Himmel erzählt. Und dann kam schon öfters mal die Reaktion, so ein Gottesbild möchte ich auch gerne haben, weil das haben sie uns nicht erzählt, dass Gott ein zugewandter Gott ist. Und die Steilvorlage war 2023 die Jahreslosung von der Hajar, der Mutter von Ismael, die in die Wüste gehen mussten. Und die Hajar hat Gott erfahren als erste Frau nach Abraham, dass er ein zugewandter, kommunizierender Gott ist. Und das habe ich den muslimischen Müttern erzählt und habe ihnen dann die Jahreslosungsbild in die Hand gedrückt und gesagt, was ein tolles Zeugnis von dieser Frau, die sie alle verehren. Ja, die muslimischen Frauen sind begeistert von dieser Person. Und wir kamen darüber oft sehr, sehr gut ins Gespräch, bis heute. Und es war uns immer sehr wichtig, dass wir einen Weg finden, damit die Sprachkompetenz sich verbessert. So, wir haben ein Mutter-Kind-Sprachcafé entwickelt, wo Kinderbetreuung dabei ist. Das führt dazu, dass die muslimischen Mütter sehr gerne dahin gehen. Und der findet mittlerweile in einer Kirchengemeinde statt, sodass auch da eine Begegnung stattfindet. Im respektvollen Miteinander, dass sie das Gefühl haben, sie sind angenommen, so wie sie sind. Und die Gottesfürchtigkeit, denen wir manchmal begegnen, bringt uns sehr viel Respekt ein, weil es sehr viel gottesfürchtige muslimische Menschen gibt, mit denen wir auf diese Weise dann auch über unsere Glauben, wenn auch wenn manchmal unterschiedlich, ins Gespräch kommen können. Und das dient den Kindern, ja, weil sie in der Praxis hier einen Safe Place haben. Sie wissen, dass ich gottgläubig bin, ich bin bekannt dafür, und das bedeutet auch ein Stück weit, dass sie lieber zu mir kommen, als zu anderen Doktors zu gehen, wo das eben keine Rolle spielt. Ja, ich.
Lieber Stefan,
Ja.
dein Mund ist voll und dein Herz fließt über.
Ja.
Herzlichen Dank. Wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken. Du
Ja,
hast so
genau.
viele
Das denke
kostbare
ich.
Impulse an uns weitergegeben. Ich mache einen Vorschlag. Wir machen hier den Doppelpunkt bei dir. Wir gehen jetzt erstmal in unsere Kleingruppen und tauschen aus. Was sind unsere Erfahrungsräume? Und wenn wir wieder zusammenkommen, können sowohl du, Stefan, wie auch du, Merten, nochmal ergänzen, wo ihr sagt, das sind Punkte, die möchten wir aber unbedingt dazu beitragen. Wär das okay?
Ja, natürlich.
Ja, denn ihr habt uns so anschaulich mit reingenommen in das, wie ihr Gottes Herzschlag erlebt mit Kindern in der Praxis, in der Klinik, wie ihr Evangelisation lebt mit den kleinen oder größeren Möglichkeiten, Gebet. Und ich glaube, da ist ganz viel bei uns angestoßen. Ich würde uns jetzt mal in drei Gruppen aufteilen. Und wir nehmen diese Fragen auf, die ihr ja beantwortet habt. Wie können wir in unserem Berufsalltag christliche Impulse einbringen in der Arbeit mit Kindern? Und wo entdecken wir Gottes Herzschlag für Kinder? Und vielleicht, welche praktischen Tipps haben wir selber erprobt? Und dann aber auch nochmal, welche Rückfrage möchte ich eigentlich an den Stefan stellen oder an den Merten? Und wir kommen ja wieder zusammen. Um 15:45 hole ich uns wieder zusammen und dann haben wir noch eine Viertelstunde Zeit für den Austausch.